Ja, das Thema charismatische Bewegung, das ist leider ein immer wieder aktuelles Thema und ich fürchte, es wird sogar zunehmend noch aktueller und noch bedrängender werden in der Zukunft. Denn diese Bewegung, da bin ich überzeugt, die wird uns nicht verlassen, sondern die wird eher zunehmen und wachsen und wird an Einfluss gewinnen. Nun, manche deuten das, ja, das ist doch ein Zeichen von göttlichem Segen. Wenn eine christliche Bewegung immer größer wird und immer einflussreicher wird, dann ist es doch ganz bestimmt, weil Gott sie segnet, oder? Wisst ihr, Lieben, da brauchen wir biblische Gründung und geistliches Unterscheidungsvermögen. Und ich behaupte mal, in der Endzeit ist es genau so, dass alles, was in dieser letzten Zeit ganz groß ist und groß wächst und ganz populär bei ganz vielen ist, dass es nicht echt ist, dass es nicht von Gott ist. Und wenn wir die Bibel kennen, dann wissen wir, dass der Herr Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat deinem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Die wahre Gemeinde ist immer eine kleine Herde gewesen, eine kleine Schar von Auserwählten und Begnadigten und Berufenen. Und genauso sagt das endzeitlich prophetisch bedeutsame Sendschreiben an Philadelphia uns, du hast eine kleine Kraft. Und das ist interessant, als ich noch in der Charismatik drin war, habe ich irgendwie so Anstoß genommen und empfunden, ja, da redet der Herr Jesus nicht von uns. Wir haben doch die große Kraft, die Power. Wir sind doch die vielen. Und tatsächlich redet er nicht von der charismatischen Bewegung, denn diese stark wachsende Massenbewegung ist nicht aus Gott. Das möchte ich heute Nachmittag einfach von der Schrift her ein Stück auch betrachten und belegen und zeigen, wo die Schrift uns eigentlich auch vor dieser Bewegung warnt. Denn sie ist so groß und so mächtig, weil sie einen prophetischen Platz hat. Aber nicht auf der Seite Gottes, sondern auf der Seite der endzeitlichen antichristlichen Verführung. Und das führt uns dahin, dass wir einmal uns anschauen, eben den Anspruch der charismatischen Bewegung, eine endzeitliche Erweckungsbewegung zu sein. Das ist das, was ganz viele, vor allem auch junge Menschen, anziehend finden an dieser Bewegung. Sie haben den Anspruch, wir sind die große Erweckung der Endzeit. Wir sind die Vorhut, die Avantgarde für die weltweite Geistesausgießung, die Millionen und Milliarden Menschen ins Reich Gottes bringen wird. Wir sind diejenigen, die in der Endzeit ja die Ausgießung des Heiligen Geistes erlebt haben und auch weiterhin herbeiführen werden. Ich möchte da einfach mal ein paar Sachen zitieren von zwei angesehenen Charismatikern, damit wir da auch mal einen Eindruck bekommen, von dem, wie sie selber sich sehen und sich verkaufen unter den Christen. Eine Weissagung über die große Erweckung von Rick Joyner, einem amerikanischen falschen Propheten, der großen Einfluss hat weltweit. Ich zitiere mal einige Auszüge. Der Herr hat vielen seiner Propheten offenbart, dass es bald eine große Ausgießung seines Heiligen Geistes geben wird. Diese Erweckung wird gewaltiger sein als alle vorherigen. Eine Vielzahl von Propheten, Lehrern, Pastoren und Aposteln, ausgestattet mit dem Geist des Pinchas, wird aufstehen. Große Menschenmassen werden dem Herrn zuwandern und der Zustrom wird an manchen Orten so stark sein, dass auch sehr junge Christen große Gemeinschaften von Gläubigen leiten werden. Arenen und Stadien werden allabendlich überfüllt sein, weil die Gläubigen die Apostel und Lehrer hören wollen. Gegen Ende des Zeitraums, den diese Vision umspannt, wird der Leib Christi wie ein großer, mächtiger Strom sein, der sich so frei und ungehindert bewegen wird wie der Wind. An einem Tag werden Treffen in großen Hallen und Stadien stattfinden, am folgenden Tag dann wieder im Stadtpark und in Privathäusern. Große Versammlungen, bei denen die ganze Stadt auf den Beinen ist, werden spontan entstehen. Ungewöhnliche Wunder werden die Regel sein. Und solche, die heute noch die Ausnahme sind, werden dann ganz selbstverständlich schon von jungen Gläubigen gewirkt werden. Den Heiligen werden Erscheinungen von Engeln vertraut sein und manchen wird für längere Zeit die sichtbare Herrlichkeit des Herrn im Gesicht anzusehen sein, während die Kraft Gottes in besonderer Weise durch sie wirksam ist. Diese Ernte wird so groß werden, dass niemand auf den Gedanken kommt, zurückzublicken und sie mit der frühen Christenheit zu messen. Jeder wird sagen, dass sich der Herr den besten Wein zweifellos bis zum Schluss aufgehoben hat. Die frühe Kirche war wie eine Opfergabe der Erstlingsfrüchte, und dies wird in der Tat die Ernte davon sein. Von dem Apostel Paulus sagt man, er habe die Welt auf den Kopf gestellt. Von den Aposteln, die bald gesalbt werden, wird man sagen, sie haben eine auf dem Kopf stehende Welt wieder auf die Beine gebracht. Nationen werden erzittern, wenn ihr Name genannt wird. In diesen Tagen werden viele tagtäglich mit Zeichen und Wundern leben. Es wird für sie so normal werden wie das Manna für das Volk Israel in der Wüste. Der Herr wird noch nie dagewesene Wundertaten, die sogar die biblischen Wunder bei weitem überragen werden, für sein Volk vollbringen. Sie werden völlig natürlich erscheinen, weil uns die Gegenwart des Herrn stärker bewusst sein wird als die Wunder, die er vollbringt. In diesen Tagen wird er seinem Volk sehr nahe sein. Das ist Originalton eines charismatischen falschen Propheten. Er hatte eine Vision, das heißt, er hatte ein geistliches Gesicht und beansprucht, dass das von Gott kommt. Das ist eine der Kennzeichen charismatischer Verführer. Das hat auch mal ein bekannter deutscher charismatischer Prediger gesagt. In einer Predigt sagte er, jedes Wort, das ich euch heute verkündige, kommt direkt vom Thron Gottes. Ja, was macht ein Gläubiger, wenn er solche Sprüche hört? Ich hoffe, jeder erschrickt und sagt, Moment, das kann ja nicht sein, was der Mann hier behauptet. Ja, der behauptet ja, inspiriert zu sein, genauso wie der Apostel Paulus und der Apostel Petrus. Und wisst ihr, das ist genau diese gefährliche Anmaßung, die faszinierend ist, die Menschen dazu bringt, sich charismatischen Gurus bedingungslos zu unterwerfen und anzuvertrauen, weil sie meinen, sie hätten da ein wandelndes Orakel Gottes, wo sie vielleicht auch Offenbarungen über ihre eigene Zukunft, über den Willen Gottes oder sonst irgendwelche Dinge bekommen, wenn sie nur diesem Gottesmann ergeben folgen. In Wirklichkeit ist es eine satanische Täuschung und ein falscher Anspruch, ein überheblicher, arroganter Anspruch, der aus der Finsternis kommt. Heute ist es ganz klar so, jeder Verkündiger des Wortes muss sich daran messen lassen, wie weit er das inspirierte Wort getreu weitergibt und auslegt. Niemand kann beanspruchen, inspiriert zu sein und irrtumslose Offenbarungen von Gott weiterzugeben. Prüft alles, das Gute behaltet. Das gilt von jedem biblischen Prediger, auch von mir. Ja? Sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Das ist das Kennzeichen biblisch nüchterner Gläubiger. Aber auf der anderen Seite müssen wir anerkennen, solche Prophetien, solche Botschaften sind faszinierend. Sie können unerfahrene, in der Schrift nicht gegründete junge Gläubige oder auch ältere Gläubige sehr wohl in den Bann schlagen und dazu bringen, einer Bewegung sich zu öffnen, die den Anspruch hat, wir sind die große Erweckung. Bei uns erlebst du Apostelgeschichte 2 nochmal neu, aber noch toller, noch größer. Ja, wir haben es ja gehört. Ich will noch ein zweites Zeugnis von Kenneth Copeland, einem bekannten, extrem charismatischen, falschen Propheten und Apostel, auch anführen und dann wollen wir das nochmal versuchen zu deuten. Zitat, Gott ist dabei, das große Finale herbeizuführen. Es wird das größte Werk des Geistes Gottes in der Geschichte der Menschheit sein, soweit wir sie kennen. Denkt darüber nach. Wir werden das herrliche Vorrecht haben, nicht nur Zeugen der Bewegung des Geistes Gottes in den letzten Tagen zu sein, sondern wir sind die Gefäße, durch die diese machtvolle Kraft fließen wird. Sie und ich, wir haben das Vorrecht, die Generation des Heiligen Geistes zu sein. Gott hat ein Volk erhoben, das das Leben und den Dienst des Heiligen Geistes mehr als irgendjemand vor uns erleben wird. Heute zu leben bedeutet, in den besten Zeiten der ganzen Menschheitsgeschichte zu leben. Diejenigen, die sich völlig seinem Dienst hingeben in dieser letzten Stunde, werden Gottes Sprachrohr auf Erden sein und die Werkzeuge seines Geistes in seiner mächtigen Kraft. Wir werden Millionen und Abermillionen, ja Milliarden sehen, die wiedergeboren werden. Das Wort Gottes sagt, dass ganze Nationen in diesen letzten Tagen in das Reich Gottes eingehen werden. Dieses Fürbittegebet wird den Regen des Geistes Gottes bewirken. Es wird die Menschheit als Ernte in die Familie Gottes hineinbringen. Das geschieht gerade jetzt überall auf der Welt. Kenneth Copeland, The Outpouring of the Spirit. Das ist ein steiler Anspruch, ne? Das bedeutet ja im Grunde, dass wir erwarten müssten, dass all das, was wir hier auf der Konferenz gehört haben über den Antichristen, dass das alles, was wir es alles zusammenknüllen und wegschmeißen können. Es wird ganz anders sein. Alle Menschen werden Christen werden und dann wird das Reich Gottes gekommen sein. Und da war nichts mit Antichrist, nichts mit Gericht, Tag des Herrn. Alles findet nicht statt, ist abgeblasen. Oder? Ja, das Problem mit diesen tollen Visionen ist, sie sind faszinierend. Und vielleicht habt ihr auch gehört, wie da gesagt wird, schon junge Gläubige werden große Versammlungen leiten und große Wunder tun. Merkt ihr was? Mit Speck fängt man Mäuse. Wir haben gestern von Ködern geredet. Ja? Wenn du dich diesem Geist zur Verfügung stellst, dann wirst du Großes tun. Und das ist der Köderhaken. Ja, wir haben das mitgekriegt. Eine junge Frau, die weiß ich gar nicht, ob es überhaupt echt bekehrt war damals, der wurde auch geweissagt, du wirst in die entferntesten Gegenden Asiens gehen und wirst die Hölle plündern und Tausende werden sich bekehren und du wirst Zeichen und Wunder tun. Ein paar Jahre später war das eine Hausfrau mit zwei Kindern irgendwo im Kreis Ludwigsburg mit Eigenheim. Ja, hat sich alles nicht erfüllt, aber es war faszinierend, es war aufregend. Es hat so getan, als wäre das jetzt jemand, der größte Wunder Gottes erlebt und ein mächtiges Werkzeug in der Hand Gottes sein soll. Ja, und das ist ein Köder. Das reizt Menschen, das zu erleben. Ich will auch Teil sein von dieser großen Bewegung. Ich will mich auch diesem Geist öffnen, der da ausgegossen werden soll. Und die Frage ist, stimmt denn das mit der Schrift überein? Was sagt denn die Bibel über die große Erweckung der Endzeit, die unisono von Hunderten und Tausenden von pfingstlerischen, charismatischen Propheten, seit diese Bewegung überhaupt existiert, geweissagt wird. Ja? Das sind ja nur zwei Beispiele von unzähligen. Das ist die Hauptthese der Charismatiker. Es gibt die Erweckung, die große Erweckung kommt. Sie kommt jetzt und wenn sie heute nicht kommt, kommt sie morgen. Und wenn sie morgen nicht gekommen ist, dann wird sie übermorgen kommen. Immer wieder neu. Die große Erweckung. Und was sagt die Bibel über die Endzeit? Die Antwort ist die große Verführung. Das kennen wir. Der große Abfall, nicht die große Erweckung. Wir wollen uns das mal anschauen, einfach ein paar Aussagen über die Endzeit. Wir können das natürlich hier nur ganz kurz und knapp machen. Es gibt noch viele mehr, aber ich möchte einfach ein paar Beweistexte zeigen, denn wenn wir schon an wenigen Texten zeigen können, dass das gar nicht sein kann, dann ist der Anspruch dieser Propheten im Namen Gottes, des Gottes der Bibel zu sprechen, entlarvt und widerlegt. Es genügt eigentlich schon eine Bibelstelle, die dem klar widerspricht. Und damit ist die Sache erledigt, weil der Geist Gottes widerspricht sich nicht. Ja, wenn der Geist Gottes hinter diesen Offenbarungen stünde, dann müssten sie übereinstimmen mit dem, was der Geist Gottes in dem gewissen prophetischen Wort der Schrift geoffenbart hat. Von der Schrift weiß ich, dass der Geist Gottes es gegeben hat. Von Rick Joyner weiß ich erstmal das gar nicht und muss deswegen das Unklare an dem Gewissen und Klaren prüfen. Prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Ja? Viele können sagen, ich bin im Namen Jesu Christi unterwegs und ich bringe euch jetzt eine Botschaft von Jesus selbst. Ja? Aber das müssen wir prüfen, indem wir die geschriebene, inspirierte Botschaft, die der Herr Jesus durch seine Apostel und Schriftpropheten gegeben hat, als Maßstab, als Prüfstein nehmen. Ich möchte einfach mal aus Lukas 17 ein paar Verse lesen, die alleine schon im Grunde diese Sache widerlegen, die diese falschen Propheten da geoffenbart haben. Lukas 17 ab Vers 24, da spricht der große Prophet, das ist der Herr Jesus, von dem Mose gesprochen hatte. Denn gleich wie der Blitz, der in einer Himmelsgegend erstrahlt, bis zur anderen leuchtet, so wird auch der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und vernichtete alle. Ebenso ging es auch in den Tagen Lots zu. Sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. Gerade so wird es sein an dem Tag, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Nun, der Herr vergleicht also die Zeit vor seiner Wiederkunft, und das ist unsere Endzeit, in der wir jetzt leben, mit den Tagen erst einmal Noahs. Wie war denn das? Gab es in der Zeit Noahs eine Erweckung? Gab es da Tausende von Menschen, die hungrig waren nach Gott, die sich bekehrt haben? Nun, wir wissen, dass genau das Gegenteil der Fall war. Die Gottlosigkeit der Menschen war so groß geworden, dass Gott gezwungen war, Gericht zu üben und die ganze Menschheit bis auf 8 Menschen zu vertilgen. Ja? Es war Abfall, Okkultismus, Gesetzlosigkeit bis zum Exzess, was da letztlich die Langmut und Geduld unseres Gottes so weit überspannt hat, dass er die große Flut bringen musste. Und wie war es mit Sodom? Nun, wir kennen auch Sodom, und interessanterweise ist Sodom und Gomorra selbst in der Welt heute ein Sprichwort für Bosheit und Gottlosigkeit und Gerichtsreife. Und so war das. Das waren übrigens genau die Sünden, die heute wieder so groß und prominent als Tugenden von der Welt nach vorne gestellt und gelobt und gepriesen werden, die letztlich das Gericht über Sodom und Gomorra gebracht haben. Ja, und deswegen ist es nochmal eine ganz besondere Sache, wenn der Herr sagt, es wird am Ende wieder so sein wie in Sodom und Gomorra. Ja, da dürfen wir auch mal drüber nachdenken. Auf jeden Fall, Tatsache war, die Bosheit war damals so gewaltig, dass Gott Feuer vom Himmel brachte und das Zorngericht brachte. Und nur 3 Menschen wurden im Endeffekt aus diesem Gericht gerettet. Also die Botschaft ist ganz klar. Der Herr Jesus sagt, am Ende der Zeit wird die Gesetzlosigkeit immer mehr zunehmen. Die Bosheit der Menschen wird so schlimm werden, dass Gott gar nicht mehr anders kann, als das Gericht zu bringen, obwohl er ja langmütig und gnädig ist und heute immer noch den Ruf der Gnade verkünden lässt. Ja? Aber nicht mehr lange, das ist ganz klar. Und es bedeutet, da ist nichts von großer Erweckung. Da ist nichts von Massenbekehrung. Ich erinnere an 2. Thessalonicher 2, der Antichristus, der die Menschen verführen wird, und viele, viele, viele werden diesen Zeichen und Wundern der Lüge glauben, weil sie der Wahrheit nicht geglaubt haben. Ich erinnere an Offenbarung 17 und 18, wenn es da heißt, dass die Hure Babylon in den Tagen des Antichristen alle Völker und alle Königreiche der Erde verzaubert und vergiftet hat mit dem Taumeltrank, mit dem Glutwein ihrer geistlichen Hurerei. Wie kann das sein, wenn alle gläubig geworden sind? Wenn alle Christen sind in der Endzeit? Wenn es Millionen und Milliarden Menschen gegeben hat, die sich bekehrt haben und Halleluja rufen? Ja? Man merkt doch ganz deutlich, dass da ein elementarer Widerspruch ist zwischen diesen falschen Propheten und ihren Erweckungsbotschaften und dem, was die Schrift über die Zeit des Endes sagt. Ja? Genauso Matthäus 24, und das will ich eben auch nochmal lesen, diese Endzeitwarnungen in der Endzeitrede des Herrn Jesus. Ein paar Auszüge draus. Es fängt ja an mit Vers 3. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen: Sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Also sie wollen wissen, was passiert kurz bevor du wiederkommst. Woran erkennen wir, dass du bald wiederkommen wirst? Und dann sagt der Herr Jesus: Habt Acht, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Und dann Vers 11 bis 12 nochmal. Und es werden viele falsche Propheten auftreten, werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Also hier steht überall viele. Es kann gar nicht sein, dass die große Masse der Menschheit wiedergeboren ist und erweckt ist. Und auf der anderen Seite warnt der Herr Jesus, dass in der Endzeit, und zwar je länger, je mehr, die falschen Propheten überhand nehmen und die Gesetzlosigkeit. Ich erinnere daran, gestern haben wir schon erwähnt, in Vers 8 vergleicht der Herr Jesus die endzeitliche Entwicklung mit den Wehen einer schwangeren Frau. Das heißt, es wird immer stärker, diese Wehen, und sie kommen immer schneller aufeinander, kurz vor der Geburt. Ja? Das heißt, wir haben nicht zu erwarten, dass die falschen Propheten plötzlich von selber wieder weggehen. Sondern im Gegenteil, wir müssen erwarten, es werden noch mehr kommen und sie werden noch schlimmere Irrtümer und krassere Lügen verbreiten als bisher schon in der Zukunft. Ja? Eben wegen dieses Zuspitzungscharakters, das auch durch das Bild der Wehen angedeutet wird. Also das wollen wir einfach mal nur ganz kurz so andeuten. Wir könnten das noch an einigen Stellen weiter belegen. Die Bibel sagt, in der Endzeit nimmt die Gesetzlosigkeit zu, die Bosheit der Menschen, und letztlich kommt dann der Tag des Herrn. 2. Petrus 3, es wird der Tag des Herrn kommen. Und zwar mit Feuer. Das ist geweissagt, und in 2. Petrus 3 heißt es, werden Spötter kommen, die sagen, das kommt alles gar nicht, das Gericht. Und das sind genau solche charismatischen falschen Propheten. Die reden nicht mehr vom Tag des Herrn, sondern die reden nur noch von der Geistesausgießung, die angeblich auf die ganze Menschheit erfolgen soll. Wir wollen vielleicht auch noch einmal den zentralen Beweistext in Anführungsstrichen der Pfingstler und Charismatiker uns genauer anschauen, der in dem Zusammenhang immer wieder angeführt wird, und es ist ja Joel 3. Ich denke, ihr kennt diese Weissagung, aber wir wollen uns einfach mal das auch noch mal anschauen, was da im Propheten Joel geschrieben steht über diese Geistesausgießung. Und da werden wir schon mal eines feststellen: Wenn wir der Verführung in der Endzeit entgehen wollen, dann müssen wir die Bibel sorgfältig lesen. Wir dürfen nicht oberflächlich sein. Wir müssen studieren, wir müssen gründlich sein. Jedes Wort, das Gott gegeben hat durch seinen Geist, ist von Gewicht. Ich kann nicht oberflächlich mit den Worten Gottes umgehen. Und ein Grundsatz, der immer wieder missachtet wird von allen Verführern und Irrlehrern, ist, dass ich immer beachten muss, in welchem Kontext, in welchem Zusammenhang, geschichtlich und textlich, ist eine Schriftstelle gegeben worden, die da angeführt wird. Was steht vorher, was steht nachher? Was ist eigentlich die Botschaft dieses Textes? Ja? Stimmt es mit dem überein, welchen Sinn die Charismatiker diesem Text geben? Ja? Klassisches Beispiel ist, das Binden und Lösen von Dämonen wurde uns immer begründet mit Matthäus 18. Und da geht es um das Binden und Lösen als ein Bild für Gemeindezucht. Da ist nichts von Dämonen die Rede, ja. Aber uns wurde gesagt, ja, Gott hat mir geoffenbart, das gilt für Dämonen binden und lösen. Und damit war die Sache für uns klar. Wenn das Gott geoffenbart hat, war das die autoritative Auslegung. Ganz egal, was der Text an und für sich sagt, ja. Aber so dürfen wir natürlich nicht vorgehen. Sondern der Geist Gottes hat diesen Text gegeben in einem ganz bestimmten Zusammenhang. Und deswegen werden wir jetzt mal Joel 3 einfach mal lesen und dann werden wir den Zusammenhang lesen. Ich lese mal Joel 3 ab Vers 1, in manchen älteren Bibeln ist es Joel 2 am Ende. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Das ist der zentrale Punkt. Sie sagen, jawohl, das sagt doch Gott, ich gieße meinen Geist aus über alles Fleisch, und das heißt über alle Menschen, ganz einfach. Ja, der David Wilkerson hat mal gesagt, auch so ein falscher charismatischer Prophet, ja, das bedeutet, dass der Geist Gottes auch über die Hexen und die Zauberer und die Schamanen ausgegossen wird. Naja, gut. Hat ja eine gewisse Konsequenz. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat, und bei den übrig gebliebenen, die der Herr beruft. Soweit also dieser inspirierte Text, diese Weissagung auf das Ende der Zeiten, da sind wir uns einig. Es ist nur die Frage, welches Ende der Zeit für wen ist gemeint? Ist hier die Endzeit der Gemeinde gemeint oder die Endzeit für Israel? Das muss man nämlich unterscheiden. Die Pfingstler legen das so aus, alles Fleisch, das sind alle Menschen. Und sie übersehen, dass weder zu Pfingsten noch heute die Zeichen geschehen sind, die davor herausgesagt wurden. Ist euch das aufgefallen? Da wird gesagt, und ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Also das heißt, dass diese Prophetie ist eigentlich angesiedelt beim Anbruch des Gerichtstages des Herrn und nicht etwa irgendwann jetzt schon. Und es wird begleitet werden von denselben übernatürlichen Zeichen, die der Herr Jesus auch anführt, wenn der Sohn des Menschen wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit, um Gericht zu üben. Dann werden die Sterne herabstürzen und alles wird erschüttert werden, auch der ganze Kosmos. Ja, das war weder im Pfingsten der Fall, so wo sie sagen, das war schon die Erfüllung, das war nur eine Vorerfüllung, ja, und eine Teilerfüllung von dieser Prophetie, da werden wir nachher noch drauf kommen. Und das hat natürlich auch mit der jetzigen sogenannten Geistesausgießung nichts zu tun. Das hat niemand gesehen, dass hier die Sonne verfinstert wurde und so weiter. Ja, aber das wird auch egal. Hauptsache, man pickt sich das raus, was man gerne hören will. Aber jetzt wollen wir einfach mal den Zusammenhang lesen, indem wir einfach 2, 3 Verse vorher lesen und 2 Verse nachher. Und dann sehen wir, wie ist Joel 3 wirklich heilsgeschichtlich einzuordnen. Ich lese mal Joel 2 ab Vers 25. Und ich werde euch die Jahre zurückerstatten, welche die Heuschrecke, der Fresser, der Verwüster und der Nager verzehrt haben, mein großes Kriegsheer, das ich gegen euch gesandt habe. Und ihr sollt genug zu essen haben und satt werden und den Namen des Herrn eures Gottes loben, der wunderbar an euch gehandelt hat. Und mein Volk soll nie mehr zuschanden werden. Und ihr sollt erkennen, dass ich in Israels Mitte bin und dass ich der Herr, euer Gott bin und keiner sonst. Und mein Volk soll nie mehr zuschanden werden. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Eure Ältesten werden Träume haben. Eure jungen Männer werden Gesichter sehen. An wen ist diese Prophetie gerichtet? An Israel. Ganz klar, ja, überhaupt kein Zweifel, wenn man den Kontext, den Textzusammenhang beachtet. Der Herr spricht über Israel und das ist übrigens eine der klaren Marker, der Kennzeichen, dass das tausendjährige Reich gemeint ist, wenn es heißt, mein Volk soll nie mehr zuschanden werden. Ja? Denn alle Rettungen, die Israel vorher teilweise erfahren hat, sind alle wieder durch die Untreue des Volkes zunichte geworden. Israel ist zum Teil zurückgekehrt nach dem babylonischen Exil. Sie durften einen Tempel aufbauen, aber der Tempel wurde wieder zerstört und Israel wurde vertrieben, also das Volk war wieder zuschanden geworden. Ja? Aber wenn es heißt, mein Volk soll nie mehr zuschanden werden, dann ist die endzeitliche Errettung für Israel gemeint, die noch aussteht, die in der Zukunft ist, die der Herr Jesus selber bei seinem sichtbaren Wiederkommen herbeiführen wird, dann wird der Geist Gottes ausgegossen werden. Und zwar auf Israel, nicht auf die Welt. Wir werden nachher noch sehen, dass die Welt zu dem Zeitpunkt blutig gerichtet wird. Ja? Aber hier ist erstmal wichtig, eure Söhne, eure Töchter, eure Mägde. Das ist ganz klar. Aber was heißt denn alles Fleisch? Ist doch seltsam, oder? Warum steht denn das da? Nun, da müssen wir auch die Schrift genau kennen. Wie war denn das in der Heilszeit des alten Bundes, der Heilszeit Israels, des Gesetzes? Wer hatte da den Heiligen Geist? Ist ja interessant. Das hatten nur die Führer, die Gott gedient haben. Die Propheten, Die Könige, die gottesfürchtig waren, und die Priester hatten den Heiligen Geist. Aber das Volk hatte ihn nicht. Und Mose hat als 70 Älteste einmal den Geist empfingen, am Anfang gesagt, wollte Gott, dass das ganze Volk weissagen würde. Ja? Aber das war heilsgeschichtlich noch nicht dran, noch nicht möglich, weil das Opfer des Herrn Jesus noch nicht geschehen war. Und deswegen am Ende der Zeit werden alle Israeliten den Geist bekommen, sogar die Knechte und Mägde, aber natürlich nicht die Heiden, nicht die Gottlosen, sondern der bekehrte Überrest von Israel. Ja? Und dann erinnere ich dann, am Schluss von Joel 3 steht, die Rettung wird in Zion sein und in Jerusalem, aber das wird natürlich auch von den Pfingstern ausgeblendet. Ja? Da wird Gott handeln, in Israel, weil er es wieder annimmt. Nachdem die Gemeinde entrückt ist, wird Israel wieder angenommen und dann wird sich diese Geistesausgießung abspielen. Aber die Welt, die Heiden, werden das blutige Gericht des Messias erleben, genau in dieser Zeit. Und das davon redet Kapitel 4 von Joel. Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Geschick Judas und Jerusalems wende, da werde ich alle Heidenvölker versammeln und sie ins Tal Josaphat hinabführen. Und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen, wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel. Könnten das noch ausführen? Lest nach, da ist von blutigem Gericht die Rede, das der Messias selber führen wird. Also da ist alles rumgedreht. Es geht nicht darum, dass Millionen und Milliarden Heiden plötzlich sich bekehren und ins Reich Gottes einmarschieren. Ja? Sondern Israel wird wieder angenommen und die Heiden werden blutig gerichtet von dem Messias. Ja? Und nur ein Überrest der Heiden und ein Überrest der Juden wird, weil er sich bekehrt hat, gerettet werden und ins messianische Reich eingehen. Das ist der heilsgeschichtliche Rahmen. Und wenn ich das so verstehe, dann kann ich zum Beispiel die verschiedenen Weissagungen über die Geistesausgießung über Israel mit Joel 3 zusammenführen. Zum Beispiel Zacharia, der Geist des Gebets und des Flehens wird ausgegossen. Und zwar wann? Wenn sie den erkennen, den sie durchbohrt haben. Das ist doch ganz klar. Das ist der wiederkommende Herr vom Himmel. Wenn wir das dann in der Offenbarung lesen, da werden sich alle Völker und alle Stämme an die Brust schlagen und den erkennen, den sie durchbohrt haben. Ja, das ist so klar wie nur was. Das ist am letzten Ende der Zeit, wenn wirklich der Messias wiedergekommen sein wird, dann wird der Geist ausgegossen auf Israel und dann wird Israel ein Volk von wiedergeborenen Priestern sein, ein heiliges Priestervolk. Das, was Gott immer für Israel wollte, wird dann im tausendjährigen Reich vollzogen sein. Ja, aber die Heiden, sofern sie sich nicht bekehrt haben, werden ein blutiges Gericht erfahren. Also das heißt, diese ganze Auslegung, diese Berufung auf Joel 3, die die Pfingstler bringen, ist verlogen. Das ist Verdrehung der Schrift. Das ist niemals gesunde Lehre, weil eben eigentlich da alles heilsgeschichtlich verkehrt wird. Das ist übrigens eine der grundlegenden Kennzeichen von Irrlehre und Verführung in vielerlei Hinsicht, dass genau diese drei Heilszeiten durcheinander geworfen werden, die wir unbedingt unterscheiden müssen, nämlich die Heilszeit des Gesetzes Israels, die war im Grunde bis Golgatha und Pfingsten gültig, dann die Heilszeit der Gemeinde, in der leben wir heute, die Heilszeit der Gnade, wo Gott sich ein Volk sammelt aus allen Völkern. Und die wahre Gemeinde ist immer eine Minderheit, die wahre Gemeinde wird nie die ganze Menschheit umfassen, ist eine Minderheit von Herausgerufenen, die in dieser Heilszeit gesammelt wird. Und dann kommt die Heilszeit des tausendjährigen Reiches. Und da wird es wirklich so sein, dass ganze Völker sich zu Christus bekehren, dass ganze Völker das Laubhüttenfest feiern in Jerusalem. Die Pfingstler machen das heute schon. Das zeigt auch, dass sie die Heilszeiten nicht unterscheiden und in ihrem Schwärmertum das schon vorwegnehmen wollen, was Gott erst zu seiner Zeit auf seine Weise geben wird. Ja? Also diese drei Heilszeiten muss ich unterscheiden, sonst komme ich völlig durcheinander. Ja? Und das, was der Kenneth Copeland gesagt hat, die Schrift sagt, dass ganze Völker in das Reich Gottes reinkommen werden, das ist fürs tausendjährige Reich bestimmt und nicht für die Gemeinde. Nirgends finden wir so eine Verheißung für die Gemeinde Jesu Christi. Ja? Also nur damit wir da auch verstehen, die gesunde Lehre, das Studium der Schrift und auch ihre heilsgeschichtlichen Zusammenhänge ist unerlässlich, wenn wir die Verführung der Pfingstler und Charismatiker durchschauen und auch widerlegen wollen. Ja, und ich sage immer, das Widerlegen aus meiner Sicht geschieht es nicht durch Erfahrungsberichte, dass man sagt, ich bin auch umgefallen und es hat mir nicht gut getan oder sowas. Ja, das wird keinen Charismatiker und Pfingstler, der überzeugt ist, von seiner Bewegung und seiner Verführung wegbringen. Sondern du kannst es nur widerlegen durch die Schrift, durch die gesunde Lehre, indem wir verstehen, was lehrt Gottes Wort, zum Beispiel über die Geistestaufe. Empfangen wir den Geist erst bei einer zweiten Erfahrung, wenn uns ein Pfingster die Hand auflegt, oder bei der Bekehrung und Wiedergeburt? Das ist die entscheidende Frage. Ja? Und wenn ich weiß, die Schrift lehrt es in Galater zum Beispiel, bei der Bekehrung und Wiedergeburt empfange ich den Geist, dann kann der Pfingster und Charismatiker mir gar nichts geben, was von Gott wäre. Ja? Sondern dann ist der Geist, den er vermittelt, ein falscher Geist. Und da werden wir vielleicht auch nachher noch kurz drauf kommen. Ja, also ich muss lernen, was lehrt die Schrift? Nicht, was sagt so ein aus dem Zusammenhang gerissenes einzelnes Bibelzitat, sondern was ist die Lehre, das Muster der gesunden Worte, das, was das Bild, das sich ergibt, wenn ich die verschiedenen Aussagen, zum Beispiel über die Endzeit, sozusagen im Geist wie ein Puzzlespiel zueinander lege und anordne, und dann ergibt sich ein Gesamtbild. Ja? Und damit muss jede Lehre übereinstimmen, mit diesem Gesamtbild, sonst ist sie nicht gesund. Ja? Und wenn wir das machen, dann werden die Pfingster und Charismatiker mit ihren falschen Lehren und mit ihrer Verdrehung von Bibelstellen ganz schnell auffliegen, weil sie verdrehen die Worte des Herrn der Heerscharen. Und das ist eine ganz ernste Sache. Das tadelt der Herr bei den falschen Propheten in Jeremia 23. Ja, ja. Aber das andere ist, dass wir uns noch einmal anschauen müssen, Gottes Wort redet von dieser Verführung der falschen Propheten, die wir eben auch erleben und erleiden müssen. Gott redet sehr deutlich davon, und das ist wichtig, dass wir diese Bibelstellen auch deutlich anwenden auf die charismatische Bewegung, die wir über die endzeitliche Verführung finden. Wir haben schon einige gelesen, die Warnung des Herrn in Matthäus 24 vor den falschen Propheten. Und die Pfingster und Charismatiker sind die bisher mächtigste Erfüllung dieser Warnung. Es wird noch eine Bewegung von falschen Propheten unter den Juden geben. Ganz klar. Das kommt auch noch. Ja? Wo wirklich dann falsche Messiasse auftreten. Das gibt es übrigens auch einige. Ich glaube, über 100 sind gezählt worden. Falsche Messiasse, seit der Herr Jesus verworfen wurde, haben die Juden immer wieder falschen Messiasgestalten geglaubt. Ja, es wird falsche Propheten wieder geben. Aber bis jetzt ist die Pfingsten-charismatische Bewegung die massivste Erfüllung der Warnung des Herrn vor falschen Propheten. Und das ist doch deutlich, wenn wir hier in Matthäus 7 das noch einmal zu Matthäus 24 dazu nehmen, dann denke ich, wird da etwas sehr, sehr klar. Eine Warnung, die uns gilt und wo wir auch diese falschen Propheten einordnen können. Ab Vers 15 in Matthäus 7 warnt der Herr Jesus: Hütet euch aber vor den falschen Propheten. Pseudoprophetes, das sind die Lügenpropheten, die Betrug weissagen im Namen des Herrn. Ja? Der Herr warnt: Seid wachsam, passt auf, fallt nicht auf diese Leute rein, die sagen: Ich habe eine Botschaft vom Herrn, ich bin ein Prophet. Jeder, der das heute behauptet und beansprucht, ist ein Betrüger. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Wisst ihr, das ist das Problem. Die kommen in Schafskleidern, die wirken wie echte wiedergeborene Christen. Und als wir junge Christen damals in die Charismatik reinkamen, wir haben aufgeschaut zu diesen beeindruckenden Gestalten, zu diesen Leuten, die da zu uns geredet haben und uns da irgendwelche Weissagungen und Visionen verkündet haben. Und wir haben gedacht, oh, so vollmächtige, geisterfüllte Männer Gottes, faszinierend, ganz toll. Wenn wir mal so werden könnten, ja. Also sie haben nicht nur Schafskleider, sie wirken nicht nur wie wiedergeborene Christen, sondern In der Regel sind sie ganz besonders faszinierende Leute und haben eine Ausstrahlung, die zunächst einmal für geistlich gelten könnte. Für den, der unerfahren ist und naiv ist. Ja? Und deswegen, wir können sie nicht an ihrer äußeren Fassade entlarven, sondern durch die Früchte, die sie bringen. Das lesen wir in Vers 16. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln. Ja? Aber dann kommt eben diese Verse 21 bis 23. Und das ist ernst. Und das ist ein Wort auch in Bezug auf die charismatische Bewegung. Davon bin ich überzeugt. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Das ist ein ernstes Wort, oder? Aber wenn wir diese prophetischen Äußerungen des Herrn ernst nehmen in Matthäus 24 und das, was in Matthäus 7 uns als Kennzeichen der falschen Propheten genannt wird, müssen wir eins und eins zusammenzählen. Diese falschen Propheten haben drei Kennzeichen. A, sie bringen laufend Prophetenworte, prophetische Offenbarungen im Namen des Herrn. Ja, geweissagt heißt auf Griechisch prophezeit. Ja, da steckt das Wort prophetoio dahinter. Also, und Weissagung heißt das, was Rick Joyner gemacht hat. Ich habe eine Offenbarung vom Herrn. Ich habe ein Wort von Gott für euch. Ja, Weissagen ist nicht dasselbe wie Predigen, sondern Weissagen ist das, was ich vorher zitiert habe. Alles, was ich euch jetzt sage, kommt direkt vom Thron Gottes. Ja, Inspiration. Ich habe eine Offenbarung. Ja, und das haben diese Leute am laufenden Band gemacht. Und dann haben sie immer wieder Dämonen ausgetrieben. Ja, Dämonenaustreibung im Namen Jesu Christi ist ein Zeichen von Verführung. Weil nach der Apostelzeit haben wir nicht die Vollmacht und den Auftrag, Dämonen auszutreiben, weder aus Ungläubigen, da bin ich überzeugt, denen müssen wir das Evangelium verkündigen und wenn sie sich bekehren, dann müssen die Dämonen von selber gehen. Und auch nicht aus Gläubigen, denn bei Gläubigen, bei wiedergeborenen Gläubigen kann es gar keine Dämonen auszutreiben geben, weil sie nämlich nicht besessen sein können. Das ist jedenfalls meine Überzeugung. Auf jeden Fall die Dämonenaustreibung, die die Charismatiker betreiben, ist eine Okkultsünde. Es bedeutet letztlich auch, dass man mit Magie versucht, Dämonen zu binden und zu bannen. Und das ist übrigens nach 5. Mose 18 eine Sünde, ja? Geister zu bannen. Also das ist der zweite Kennzeichen. Und das dritte ist viele Wunderzeichen, viele Wundertaten. Ja? Und dann schauen wir mal in der Geschichte der Gemeinde Jesu Christi in den letzten zwei Jahrhunderten, wo gibt es eine Bewegung, wo diese drei Kennzeichen ganz deutlich und prominent praktiziert werden. Kann sich jeder zwei und zwei zusammenzählen, oder? Die Pfingsten-charismatische Bewegung ist die einzige, in der diese drei Kennzeichen vorhanden sind, ja? Es gab schon vorher welche, das fing an mit Montanus, ja. Das gab die Inspirierten in der Zeit des Pietismus, die Irvingianer, aber das waren alles nur Vorformen. Eine solche weltweite Massenbewegung, wir sprechen ja von etwa 600 Millionen Leuten, so jedenfalls wird die Pfingstbewegung, ja, redet je nachdem, 500 Millionen, wie auch immer, Anhänger, die sie hat, dann noch über 100 Millionen katholische Charismatiker, die genau auf derselben Schiene sind, siehe Johannes Hartl, ja. Das ist also eine Massenbewegung. Ein riesiges Phänomen auf der ganzen Welt. Ja. Das gab es vorher noch nie. Und diese Bewegung wird eher wachsen als abnehmen. Das wage ich zu behaupten, ohne ein Prophet zu sein, sondern einfach aufgrund der Schrift, ne. Aber das ist nicht, weil sie von Gott wäre, sondern weil sie ein Teil der Endzeitverführung ist, vor der der Herr Jesus warnt. Und die falschen Propheten, wie auch die falschen Lehrer und die falschen Apostel, ob es jetzt Pfingstler sind oder Bibelkritiker oder andere, die sind nicht wiedergeboren, die kommen unter das Zorngericht Gottes. Das ist zum Beispiel eine ganz klare Lehre, das sagt der Judasbrief, das sagt der zweite Petrusbrief, zweites Kapitel, und das sagt auch im Grunde der Apostel Paulus, wenn er über diese falschen Apostel spricht. Überall wird gesagt, sie sind nicht wiedergeboren. Und das sagt übrigens der Herr auch in Matthäus 7. Ja? Sie sind nämlich inwendig reißende Wölfe, das heißt nicht wiedergeboren. Ja? Keine Kinder Gottes, keine Schafe, sondern Wölfe. Ja? Das gilt nicht für die Anhänger. Ja? Das ist eine ganz andere Sache, das müssen wir unterscheiden. Unter den Anhängern der Pfingster und Charismatiker gibt es zahlreiche wiedergeborene Gläubige. Wir waren selber als wiedergeborene Gläubige Anhänger dieser Bewegung. Ja? Das ist was ganz anderes. Aber die Führer, solche Leute wie Kenneth Copeland oder Rick Joyner und andere, die behaupten, ich bin ein Prophet, ich bin ein Apostel, die sind nicht wiedergeboren. Ja? Unser eigener Apostel, dem wir gefolgt sind, ist später mit Schimpf und Schande verjagt worden, weil rauskam, dass er also mit mehreren Frauen Ehebruch betrieben hat, über Jahre weg, während er geweissagt hat und gesegnet hat und Leuten die Hände aufgelegt hat, hat er in Ehebruch gelebt. Ja? Und als das so rauskam, das war ein Skandal, da konnten sie ihn nicht mehr halten. Ja? Aber der hat zum Beispiel gesagt, ich bin ein Apostel von Yonggi Cho, bestätigt, von Gott gesalbt, und jeder muss sich mir unterordnen. Ja? Nur so viel eben zu diesen falschen Propheten. Ja? Also das ist einfach wichtig, dass wir merken, der Herr Jesus warnt vor dieser Bewegung und wir sollten sie auf jeden Fall meiden und uns von ihr fernhalten. Aber dazu eben einfach noch ein paar Dinge aus den Briefen. Und das ist auch wichtig, dass wir die Lehre der neutestamentlichen Briefe über die Endzeitverführung studieren und dass wir daraus auch Konsequenzen ziehen. Ich lese mal 1. Timotheus 4, Vers 1. Eine ganz wichtige Grundsatzaussage, die für alle Endzeitverführungen gilt, angefangen mit der katholischen Kirche. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Also das ist eine Grundsatzaussage. In späteren Zeiten, und es wird hier nicht gesagt in der letzten Zeit, und es ist ganz präzise, weil diese Bewegung von verführerischen Geistern und Lehren der Dämonen, das war die katholische Kirche zuallererst mal. Ja? Das sieht man daran, mit dem sie verbieten zu heiraten und gewisse Speisen zu genießen. Das kennen wir ja alle von den Lehren der römischen Kirche. Ja, aber dieser Grundsatz gilt auch für die charismatische Bewegung, er gilt auch für die ökumenische Bewegung und die Bibelkritik, er gilt auch für die Zeugen Jehovas und für die Mormonen. Überall finden wir das Werk, das hinter diesen Verführungen steht, sind verführerische Geistwesen. Wisst ihr, warum haben denn die Zeugen Jehovas und die Mormonen oder die Neuapostolischen so einen Einfluss? Ja, weil Dämonie hinter ihnen steht. Geister, die die Menschen in ihren Bann ziehen, wenn sie sich dem öffnen. Ja. Und es ist in ganz besonderer Weise auch eben von der Charismatik der Fall. Hier wirken betrügerische, verführerische Geister. Und das ist so ein Grundsatzproblem. Viele liebe, bibeltreue Geschwister, die selber nie drin waren, haben da etwas Angst, so etwas zu sagen. Ja, verstehe ich auf eine Weise auch, aber man muss keine Angst haben, denn die Schrift sagt es und die Früchte dieser Geister belegen es, und dann darf man es auch kühn sagen. Ja, wenn hier jemand so eine Vision hat wie der Rick Joyner und die ist ganz klar im Widerspruch zur Heiligen Schrift, dann sage ich, das war ein falscher Geist, der dir diese Vision gegeben hat. Du bist einem Dämon aufgesessen. Punkt. Das ist auch so. Die Schrift sagt es so. Ja, es gibt manche Propheten, die weissagen aus ihrem eigenen Herzen, aber diese übernatürlichen Visionen, diese riesigen Offenbarungen, das sind Geisterwirkungen. Genauso sind es Geisterwirkungen, wenn ein Benny Hinn mit seinem Sakko so in der Luft fächelt und 1000 Leute fallen auf den Rücken. Das ist nicht Psychologie, sondern das sind dämonische Mächte, die da wirken. Ja? Und dasselbe gilt eben, wenn Leute in Trance hinstürzen und zappeln und anfangen irgendwie zu schreien und zu würgen und so Laute von sich zu geben wie ein Gorilla oder wie ein Löwe oder wie eine Schlange. Das sind Finsternismächte. Das sind nicht irgendwie psychologische Phänomene, die rein innermenschlich zu erklären wären, ja? Sondern wir müssen den Mut haben zu sagen, da wirken Dämonen. Ja, ich weiß nicht, manche haben vielleicht auch dieses Video gesehen, wo dann plötzlich so eine Lachsalbung in Anführungsstrichen auf diese Leute kamen, die plötzlich anfingen, wie die Irren zu lachen. Mitten in einer Predigt ging das los und dann kugeln sie sich und wälzen sich auf dem Boden mit einem hysterischen Lachen. Da läuft es einem kalt den Rücken runter. Das sind Dämonen. Ja? Und da muss man den Mut haben, die Dinge beim Namen zu nennen und nicht freundlich und höflich drumherum reden. Und wenn man selber in dieser Bewegung war und diese Mächte erlebt hat, wie sie wirken, dann kannst du gar nicht erzählen, das ist alles bloß irgendwie ein Irrtum und überspannte Frömmigkeit und menschlich zu erklären. Ja? Wir haben diese Dämonen am Wirken gesehen, ja? Und auch erlebt und erfahren, das kann man nicht ableugnen. Aber wie gesagt, die Bibel selber lehrt es so, es sind verführerische Geister und Lehren der Dämonen. Ja? Und genau so bestimmte Dinge, wie zum Beispiel eben gerade diese Wort des Glaubensvisionen, diese positives Denken und Visualisieren, was ich gestern bei dem Leo Bigger zitiert habe, das sind Lehren der Dämonen. Ja? Das sind Lehren, die eben genauso zum Beispiel von Spiritisten und Esoterikern gelehrt werden. Ja? Die Macht des positiven Denkens, die Macht deiner Fantasie und deiner Visionen über die Wirklichkeit. Glaube es und es wird dir passieren. Ja? Das ist eine magische Schiene. Vierte Dimension, Yonggi Cho. Ja? Das hat damals der Dave Hunt aufgedeckt, dass das letztlich Zauberei und Esoterik im christlichen Gewand ist. Und das war für uns einer der Schlüssel, dass uns die Augen geöffnet wurden, weil Yonggi Cho war der Busenfreund von unserem falschen Apostel. Ja? Und der hat sich immer auf Yonggi Cho berufen. Und wo wir gemerkt haben, ja, Yonggi Cho ist ein heidnischer Zauberer, dann ist unser Apostel auch nicht arg viel anders. Ja? Und das war mit ein ganz wichtiger Punkt, wo uns die Augen geöffnet wurden, dass wir da einem fromm getarnten Betrug aufgesessen sind. Aber ich möchte noch eine andere Stelle mit uns lesen, die auch ein Schlüssel ist zum Verständnis von verschiedenen Endzeitverführungen, auch von der charismatischen Bewegung. Und das ist 2. Korinther 11, wo der Apostel Paulus die Korinther tadelt, weil sie falschen Aposteln Raum gegeben hatten, als der echte Apostel, der sie ja zum Glauben geführt hatte, im Dienst des Herrn weiterreisen musste und die Gemeinde verlassen musste. Da kamen falsche Apostel aus Jerusalem, Juden, die ein beeindruckendes Äußeres hatten, beeindruckendes Verhalten, tolle Rhetorik, und die Korinther haben diese falschen Apostel mit einer falschen Botschaft aufgenommen und fanden diese falschen Apostel attraktiver und überzeugender als den Apostel Paulus selber. Ja? Und vielleicht langt uns das noch, oder dann lesen wir es lieber nach der Pause. Ja? Dann bleibt der Zusammenhang gewahrt. Dann machen wir jetzt lieber die Pause. Weiß nicht, 5 Minuten, 10 Minuten? Okay. 5 Minuten verschnaufen, durchlüften und dann geht's weiter. Ja, wir waren stehen geblieben bei 2. Korinther 11, bei dieser Mahnung des Apostels Paulus an die Korinther. Und das ist eben eine inspirierte Mahnung, die auch uns gilt, die uns wertvolle Hinweise gibt, wie funktioniert Verführung. Ich lese mal ab Vers 2 in 2. Korinther 11. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben. Oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Also hier haben wir eine ganz, ganz wichtige Offenbarung. Erstens mal auch über den geistlichen Hintergrund von Verführung. Ja, der Apostel Paulus fängt damit an, dass er sagt, schaut durch meine Evangelisation, seid ihr zum Glauben gekommen, und da habe ich als ein Brautwerber euch als eine keusche Jungfrau verlobt mit dem Herrn Jesus Christus. Ich habe euch zu dem Herrn geführt, der euer Bräutigam und euer Erlöser ist, der einmal in Ewigkeit der Bräutigam, der Braut des Christus, der Gemeinde ist, der Herr und dem sie angehören. Und sie sollen als eine keusche Jungfrau, als eine reine, eine heilige Jungfrau dem Herrn Jesus angehören. Und das spricht eben gerade von der Gefahr der geistlichen Hurerei, der geistlichen Untreue, dem, dass der Feind versucht, die Gläubigen, die eigentlich eine heilige, keusche Braut des Christus sein sollen, letztlich da abzulenken von dem Herrn Jesus und andere Geister, Götzen, verkehrte, falsche Jesusgestalten den Menschen vorgaukeln, damit sie sich denen öffnen und eben in der treuen Hingabe an den Herrn, ja, abgelenkt werden, nicht mehr einfältig auf den Herrn Jesus blicken, sondern einen falschen Jesus anbeten, verehren, ihm folgen, einem falschen Geist folgen. Und das ist etwas Tragisches, was genau in der Charismatik mit ganz vielen Christen passiert. Auch mit wiedergeborenen Gläubigen, die eigentlich den Heiligen Geist haben. Und das war ja bei denen auch so. Sie empfangen einen falschen Geist. Das heißt nicht, dass sie von dem besessen sein könnten. Ja, das ist überhaupt nicht so. Aber sie öffnen sich den Wirkungen und verführerischen Impulsen eines dämonischen Geistes, der sich als Heiliger Geist ausgibt. So wie eben auch der falsche Jesus der Charismatik sich als echter Jesus ausgibt. Und das gehört mit zum härtesten und schwierigsten und notvollsten, auch in der Erfahrung eines Pfingstlers und Charismatikers, der rauskommt, dass er feststellen muss, ich habe mich betrügerischen Geistern geöffnet. Sie haben durch mich sogar geredet, wenn ich Zungen rede. Ja? Oder ich habe einen falschen Jesus angebetet in den charismatischen Lobpreis-Orgien oder Veranstaltungen. Da wird ein falscher Jesus angebetet, nicht der echte Herr Jesus Christus. Und das sind eben diese ernsten Dinge, da wird der Gläubige aus der Einfalt gegenüber Christus herausgelockt und er wird sozusagen zu geistlichem Götzendienst und Hurerei und Zauberei verführt. Und das ist übrigens auch das Problem von Isabel, ja. Will ich mal bloß kurz erwähnen, das kann man jetzt gar nicht ausführen, aber von Isabel heißt es, die falsche Prophetin, die meine Knechte verführt, Hurerei zu treiben. Und da geht es um geistliche Hurerei, nicht in erster Linie um körperliche, bin ich überzeugt. Ja. Und das sind mit die schlimmsten Dinge, und das haben wir zum Beispiel gemerkt im Gebetsleben. Ja. Wir waren Anhänger von Kenneth Hagin, Wort des Glaubens, extreme Irrlehrer der Charismatik. Und die lehren zum Beispiel, es ist falsch, zumindest unreif, wenn man Gott bittet. Ein erleuchteter Charismatiker weiß, dass seine Worte selber schöpferische Macht haben und deswegen proklamiert er und spricht in Existenz und bittet gar nicht mehr. Also ein Charismatiker würde zum Beispiel sagen, ich brauche 10 Millionen Euro, ich setze jetzt 10 Millionen Euro frei. Die kommen jetzt zu mir, die müssen zu mir kommen, weil mein Wort hat Macht. Ja? Also nicht mehr bitten, sondern gebieten. Nicht mehr bitten, sondern in Existenz sprechen. Ja? Der sagt dann, ich spreche dir Gesundheit zu. Und er meint wirklich, er hätte die Macht, durch seine Worte jetzt jemand anderes gesund zu machen. Das ist Wortmagie, Zauberei. Finden wir in der Esoterik 100% identisch, ganz genauso. Ja? Und das sind diese Dinge, wo letztlich geistliche Hurerei getrieben wird. Wir als gläubige Christen haben nicht mehr gebeten, den Vater gebeten, sondern wir haben uns angemaßt, im Namen eines falschen Jesus zu gebieten und in Existenz zu sprechen. Und wir haben Buße getan, haben gesagt, Herr Jesus, was haben wir getan? Als wir das gemerkt haben. Ja? Und wir haben wieder ganz neu lernen müssen, biblisch zu beten, das heißt zu bitten. Wir sind nicht die Allmächtigen, sondern Gott ist allmächtig. Wir haben Gott nicht in der Hand, sondern Gott hat uns in der Hand. Oder wie ist es in der Bibel? Ja? In der Charismatik kommst du an einen Punkt, wo du denkst, du hast Gott in der Hand. Wenn du die richtige Formel sprichst, dann muss Gott das, was du willst. Und das ist teuflisch. Das ist teuflisch, ihr Lieben. Ja? Also es gibt manche liebe konservative Christen, die verharmlosen die Charismatik. Die sehen diese geistliche Dimension nicht, diese Verführung der Finsternis, diesen Betrug, der letztlich dahin führt, dass eine Seele befleckt wird und ein Stück geistlich auch missbraucht wird durch falsche Geister. Und das ist der Fall bei Leuten, die tiefer in dieser Bewegung drin waren. Das braucht Reinigung und Heiligung und einen Prozess, da wieder gesund zu werden daraus. Gar nicht so einfach. Ja? Also das sind endzeitliche Mächte der Finsternis, da dürfen wir nicht meinen, das sei irgendwie zu verharmlosen. Ich wollte das nur mal noch erwähnen, wenn es heißt, ein falscher Jesus. Ja, ich hab da immer wieder diese Stelle angeführt von diesem Charismatiker, ich suchte stets das Abenteuer, heißt der Merlin Carruthers aus Amerika, der eine Vision schildert von einem angeblichen Jesus, die er hatte. Ja, und da sagt er praktisch, ich sah Jesus auf mich zukommen und er kniete vor mir nieder und legte seinen Kopf auf meinen Oberschenkel und sagte zu mir, ich will nicht dich gebrauchen, sondern ich will, dass du mich gebrauchst. So, das war also diese Vision. Ja, ja, ihr alle schüttelt den Kopf, das ist schön. Ihr habt mitgedacht und habt abgeglichen mit der Bibel und habt gemerkt, niemals ist das der echte Herr Jesus. Ja? Aber das ist dieser falsche Jesus, der angebetet wird in den Lobpreisliedern als der König Jesus. Und wisst ihr, das klingt so fromm und so toll. Und in Wirklichkeit ist das teuflische Magie, was hier passiert. Ja? Das wissen die Leute natürlich oft nicht. Aber im Grund sind diese Proklamationslieder von der Königsherrschaft sagen, Jesus ist zwar König, aber er hat keine Macht, sein Königreich richtig aufzurichten. Wir als Charismatiker müssen die Königsherrschaft Jesu in die unsichtbare Welt proklamieren, dann weichen die Dämonen und dann kann Jesus sein Reich aufrichten. Es hängt von uns ab, von unseren Lippen, von unserem Bekenntnis. Ja, das ist teuflisch, ja, das ist auch nicht wahr, denn die Bibel sagt ganz klar, 1. Petrusbrief, Jesus Christus ist jetzt zur Rechten Gottes und Engel und Mächte und Gewalten sind ihm unterworfen. So, also, er hat alle Macht. Andere Vision von dem falschen Jesus, das kommt von Mike Chance aus einer Broschüre, also auch so ein Extremcharismatiker. Da ist der Mike Chance, sagt, ich war im Geiste und der Teufel war auf meiner einen Seite und hat mich angegriffen und gepiesackt und auf der anderen Seite war Jesus. Dann bin ich da zu Jesus hin und habe gesagt, Herr, hilf mir. Und Jesus sagt, ich kann dir nicht helfen. Du musst dir selber helfen. Du musst den Teufel binden und ihm gebieten. Ja? Könnt ihr euch sowas vorstellen? Deswegen sage ich, das ist, wer in dieser Bewegung drin ist, der weiß, es ist ein falscher Jesus. Ja? Das klingt für wohlmeinende Leute, die keine Ahnung haben, irgendwie zu hart. Aber das ist nichts als die Wahrheit. Ja? Der Herr wird machtlos gemacht angeblich, ja. Und der Mensch hat Macht und Vollmacht und er handelt anstelle von Christus. Ja? Und anstelle von Christus heißt Antichristus. Ja? Das ist antichristlich im Grund. Also da müssen wir aufpassen, ein falscher Jesus, ein falsches Evangelium. Letztlich, wir haben das auch beim Leo Bicker gesehen, das kann man auch bei anderen feststellen, die Charismatiker zumindest, die verkünden ein falsches Evangelium des New Age. Einer hat es mal so ausgedrückt, Wenn du stark und erfolgreich sein willst, dann komm zu Jesus und zapfe die Kräfte der übernatürlichen Welt an. Ja? Erfolg, Macht, Gesundheit, Reichtum. Und das ist interessant, das sind die Elemente der heidnischen Religion. Dafür ist jeder Heide bereit, jeden Götzen anzubeten, wenn er ihm Erfolg, Gesundheit, Macht und Erfolg gibt. Ja? Und genau das verheißt die charismatische Bewegung. Nichts anderes, es ist heidnische Religiosität in christlichem Gewand, unter christlicher Tarnung. Da geht es nicht um das Kreuz, um die Hölle, um die Rettung von Verdammnis, um die Ewigkeit, sondern es geht um zeitlichen Erfolg, um zeitliche Vorteile, um Macht. Und das ist nicht biblisch. Reichtum, ja? Diese ganzen Extremcharismatiker prahlen damit, dass sie selber 10 Autos haben und ein eigenes Flugzeug und dass sie Millionen verdienen von Spenden, die sie den Leuten abknüpfen mit betrügerischen Versprechungen. Ja, und das Ganze wird dann noch als Werk Gottes verkauft. Aber es ist auch ein anderer Geist, und das möchte ich auch noch mal kurz erwähnen. Ich habe da eine eigene Broschüre drüber mal geschrieben, welcher Geist bewirkt den Toronto-Segen. Wenn man die Früchte dieses Geistes prüft, und das müssen wir ja tun, dann stellt man fest, der Geist, der hier wirkt, kann niemals der Heilige Geist sein, obwohl er so benannt wird. Ich habe das ja schon erwähnt, wenn Benny Hinn mit seinem Jackett wedelt und sagt, komm Heiliger Geist, und dann fällt ein ganzer Saal auf Kommando nach hinten, die Leute stürzen nach hinten in Trance, zappeln rum oder sonst irgendwas. Das ist nie der Geist Gottes. John Wimber hat seine Geistertaufe, ich sage das mal ganz bewusst so, geschildert, und er hat gesagt, ich stand auf irgendwie in der Nacht und dann drückte eine Macht mich nieder auf den Boden und ich konnte nicht aufstehen eine halbe Stunde lang, obwohl ich es wollte. Und das soll der Heilige Geist gewesen sein. Ja? Wieso kann das nicht sein? Wer kennt die Schrift? Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Wisst ihr, der Heilige Geist bewirkt nie Zwang, nie Kontrolle und Versklavung, sondern der Heilige Geist bewirkt immer einen Appell an das Gewissen und den freien Willen des Menschen. Weil Gott hat den Menschen in der Würde der Gottesebenbildlichkeit geschaffen und der Geist Gottes zwingt und versklavt nicht. Er führt uns dazu, dass wir freiwillig uns dem Herrn unterwerfen. Das ist echte Geistesfrucht. Aber wenn diese Leute, die hüpfen wie die Kängurus umeinander von diesem falschen Geist besessen und sie können nicht aufhören, das ist nie der Heilige Geist. Ja? Auch die Folgen, ja, des Rückwärtsstürzen, studiert es in der Schrift, ist immer ein Zeichen des Gerichts. Ja? Jemand, der wirklich Gott begegnet, der ist nach vorne auf sein Angesicht gefallen. Und es hat auch damit zu tun, dass sonst die Blöße aufgedeckt wird. Unrein, falsch, dämonisch, ein Gerichtszeichen. Ja? Genauso eben diese ganzen widerlichen Auswirkungen, dass Leute sich wie die Schlangen winden, dass sie zischen wie die Schlangen, dass sie einfach Tierlaute ausüben und Tiere nachahmen. Das ist niemals der Geist Gottes, der Menschen so entwürdigt. Ja? Und wenn die Leute da von außen zuschauen, ja, dann sagen sie, es geht zu wie im Irrenhaus. Ja? 1. Korinther 14. Ja? Das kann nicht von Gott sein. Das entehrt Gott. Ja? Und so gibt es noch eine ganze Anzahl anderer Dinge, die einfach zeigen, das ist ein falscher Geist, ein dämonischer Geist. Dazu gehört übrigens auch die Übertretung der biblischen Linien in der Frauenfrage. Wenn in 1. Timotheus 2 der Heilige Geist sagt, ich erlaube einer Frau nicht zu lehren, noch Autorität über den Mann auszuüben. Und dann der pfingstlerische Irrgeist salbt in Anführungsstrichen Frauen als Apostelinnen, Prophetinnen, Lehrerinnen und Gemeindeleiterinnen. Dann sagt der Pfingstler, das ist doch ganz klar. Das ist toter Buchstabe, das ist mal früher geschrieben worden. Und wenn der Geist salbt, dann ist es doch von Gott, oder? Oder? Ist doch klar, oder? Oder etwa nicht? Oder muss sich das Geisterwirken am Wort messen lassen? Könnt ihr euch ja mal überlegen. Der wirkliche Heilige Geist wird nie etwas führen, was gegen das geschriebene Wort ist. Weil das hat er ja selber geschrieben. Er widerspricht sich doch nicht. Ja? Und zum Beispiel die Amy Semple McPherson, das war eine ganz zweifelhafte Oberpfingstlerin, die Apostelin war über 4000 Gemeinden, das ist die Foursquare Church, hat die gegründet. Ja? Die war Apostelin, Lehrerin, Leiterin einer Bibelschule, hat lauter Wunderzeichen falsche gemacht, evangelisiert in Anführungsstrichen, die war praktisch wie ein Apostel Paulus auf weiblich. Und sie hat dann irgendwo ja eine Ehebruchsaffäre, zwei Scheidungen gehabt und ist unter ungeklärten Umständen an der Medikamentenüberdosis gestorben irgendwann mal, ja. Und das, die Denomination gibt's heute noch und die verehren heute noch die Amy Semple McPherson und irgendwelche irregeleiteten Pfingstler gehen zu ihrem Grab und sagen, dort empfange ich eine ganz besondere Salbung. Ja, die ist aus dem Abgrund, diese Salbung, diese sogenannte, ja. Versteht ihr? Das sind Linien, wenn ich einfach sehe, die Schrift sagt etwas, dann ist es ganz klar, wenn dieser falsche Geist gegen die Schrift führt, dann ist klar, es ist nicht der Geist Gottes. Ja? Und wenn wir das natürlich nicht annehmen, dieses Kriterium der Prüfung, dann werden wir irregeführt werden. Ja? Wer also sagt, und das sagen die Pfingster, ja, Gott hat es zwar so geschrieben, aber Gott kann auch ganz anders führen, wenn er will, als er schreibt. Ja? Dann ist der Verführung wirklich Tor und Tür geöffnet. Ja? Dann haben wir keinen Maßstab mehr, außer unser eigenes Gefühl. Das fühlt sich gut an, was derjenige sagt. Ja? Und unsere Gefühle sind, ich hoffe, das wissen wir, keine guten Helfer und Richter und Urteiler in diesen Dingen. Also wir müssen einfach sehen, hier passiert eine raffinierte Verführung, die überall diese drei Elemente hat. Ein falscher Geist, ein falscher Jesus, ein falsches Evangelium. Gilt übrigens für die katholische Kirche. Es gilt für die Zeugen Jehovas. Es gilt aus meiner Sicht für jede Verführungsbewegung in der Christenheit. Auch für die Liberaltheologen, die Bibelkritik, da stecken auch Dämonen dahinter, da bin ich fest überzeugt. Die haben auch einen falschen Jesus und ein falsches Evangelium, ganz klar. Ja? Also hier wird ein Grundsatz gegeben und ich lese noch vielleicht die Verse 13 bis 15 aus diesem Kapitel, wo es immer noch um diese falschen Apostel geht und da sagt der Apostel Paulus, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit, aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Also auch hier wieder die falschen Apostel wie die falschen Propheten und falschen Lehrer, die sind nicht wiedergeboren, sie erwartet das Zorngericht. Punkt. Die Anhänger, das ist was anderes. Für die dürfen wir beten. Und wisst ihr, wenn ich das so deutlich hier sage, dann sage ich das auch deshalb. Ihr seid, wahrscheinlich ein paar von euch sind selber in der Charismatik gewesen und da geschädigt und gebrannte Kinder, aber manche haben vielleicht damit nie so viel zu tun gehabt. Aber was wir wirklich tun dürfen und müssen, ist, dass wir beten für die vielen irregeführten Christen und auch für die vielen naiven Christen, die vielleicht noch irregeführt werden könnten. Und Scharen von Leuten in evangelikalen Gemeinden werden immer weiter in die Charismatik reingezogen, weil das ist ein Sauerteig. Und sie haben es jetzt selber auch so gesagt, wir wollen sein wie ein Sauerteig. Wir wollen in alle Gemeinden eindringen und dort unseren Geist ausbreiten. Ja, das haben die ganz offen so gesagt, ja, weil sie da was Positives im Sauerteig sehen. Ja. Das heißt, wenn du in der FEG bist oder in der Baptistengemeinde oder in der Methodistengemeinde, dann bist du mit diesem Sauerteig eigentlich automatisch zusammen. Selbst wenn in deiner örtlichen Gemeinde da noch nichts davon zu spüren ist, die Methodistenkirche, die Baptistenkirche, die FEGs, sie haben die Charismatik anerkannt und dulden sie in ihren Reihen und deshalb bist du damit zusammengejocht, wenn du da drin bist. Ja, von den Landeskirchen ganz zu schweigen. Katholische Kirche hat auch ihre charismatische Erneuerung unter der Schutzherrschaft des Papstes. Ja, also da sind Punkte, da müssen wir wirklich drum beten, dass die Menschen noch erkennen, auch die Gläubigen vor allen Dingen, dass sie eine endzeitliche Verführung da begegnen, die eine große Gefahr darstellt. Ja, und das können wir vielleicht auch nochmal miteinander kurz anschauen. Römer 16, Vers 17, die Warnung vor Irrlehrern. Und das gilt ganz grundsätzlich und wird immer wieder wiederholt. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch, und durch wohlklingende Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen. Denn euer Gehorsam ist überall bekannt geworden, darum freue ich mich euretwegen, möchte aber, dass ihr weise seid zum Guten und unvermischt bleibt mit dem Bösen. Die Taktik des Satans ist die Vermischung. Das ist übrigens auch die Taktik der Charismatik und auch die Taktik der Ökumene. Dass man echt mit falsch vermischt. Und was gewinnt bei so einer Vermischung immer? Das Falsche. Weil Gott es gar nicht will, dass wir vermischt sind. Wir sollen unvermischt bleiben mit dem Bösen. Wenn wir uns vermischen lassen, indem wir mit Bibelkritik und Charismatik Gemeinschaft haben in einer Freikirche oder Kirche, dann werden wir irgendwann selber durchsäuert. Dieser Sauerteig wird auch uns benebeln und immer mehr verführen, es sei denn, wir sondern uns ab und meiden diese Geisteseinflüsse und diese Kreise. Ja? Da muss man aber drüber nachdenken. Aber die Bibel sagt es ganz deutlich, wir müssen uns absondern von Irrlehre. Wir sollen uns distanzieren von falschen Lehrern. Das steht auch in 1. Timotheus 6 drin, das steht in 2. Timotheus 3 und an anderen Stellen ganz deutlich, meidet sie, habt nichts mit ihnen zu tun, geht hinaus von ihnen, 2. Korinther 6. Ja? Da muss man nur drüber nachdenken, aber das ist eine Gefahr, wenn man in der Vermischung bleibt, dann verliert man sein Licht und wird selber ein Stück vermischt und angefressen von diesem endzeitlichen Sauerteig der falschen Lehre. Ja? Das ist eine Not. Aber wenn wir dieses Gesetz ignorieren, dann geht es nicht weg, sondern es wirkt erst recht. Irrt euch nicht, heißt es an manchen Stellen, lasst euch nicht verführen. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Und in Galater 5 wird es auf falsche Lehre angewandt. Auch auf die Charismatik ist es anzuwenden. Bleibt noch zu ergänzen, die Charismatik ist mit die stärkste ökumenische Triebkraft unter den Evangelikalen. Davon rühmen sie sich übrigens auch. Sie arbeiten hin auf die Einheit mit der römisch-katholischen Kirche. Und die römische Kirche, der Franziskus hat als allererstes, wo er seine ökumenische Verführungsoffensive unter den Evangelikalen gestartet hat, hat er bei Kenneth Copeland angefangen, beim Extremcharismatiker, dem er dann so ein Video geschickt hat. Wir lieben euch, wir brauchen euch, ihr seid unsere Brüder. Und der Kenneth Copeland war ganz gerührt, dass der Papst ihn so geehrt hat und hat gesagt, wir werden zusammenkommen und wir wollen die Einheit mit Rom und so weiter. Eine ganz große Verführung. Letztlich führt diese Charismatik die Menschen vom Wort weg, vom biblischen Evangelium und vom Herrn Jesus weg, hin zu endzeitlichen Verführungskräften, die letztlich auch in der römischen Kirche wirken. Die haben ja auch ihre Wunderzeichen, ihre Propheten, ja. Und so kommt es alles wieder zusammen und letztlich baut die charismatische Bewegung mit an der großen Hure Babylon, an der großen Welteinheitsreligion, die gebaut wird. Und unser Auftrag ist, geht hinaus von ihnen. Geht hinaus von ihnen, rührt nichts Unreines an. Vielleicht sage ich das zum Schluss noch aus 2. Korinther 6 und damit wollen wir dann auch abschließen. 2. Korinther 6, Abvers 14. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln, und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen, und ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Ja, das ist ein Aufruf und das ist auch eine Ermutigung. Dort, wo wir ausgehend von diesen endzeitlichen Vermischungen und Verführungen, da will der Herr in unserer Mitte sein und uns stärken. Und das ist doch wunderbar, dass wir wissen, wir dürfen uns absondern für den Herrn. Es geht nicht darum, uns rechthaberisch abzusondern von allen möglichen Leuten, sondern wir sollen uns absondern für den Herrn. Dort, wo er in der Mitte ist, wo sein Wort regiert, da sollen auch wir sein und nicht dort, wo er im Grund entehrt wird und sein Wort missachtet wird. Da sollte man ein wahres Kind Gottes nicht finden. Ja? So einfach ist es eigentlich. Ja? Aber der Segen des Herrn ist bei denen, die gehorsam sind, die sich von der Vermischung entfernen und reinigen von diesen falschen Geisteseinflüssen und die in aller Einfalt und Treue dem Herrn Jesus nachfolgen. Das ist eine kleine Schar. Wir sind schwach, wir haben eine kleine Kraft, aber wir haben einen wunderbaren Herrn und ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das ist doch wunderbar. Und auch für diese falschen Propheten der Endzeit gilt als Endzeitzeichen. Das, was der Herr Jesus gesagt hat, wenn ihr diese Dinge geschehen seht, nicht dann verfallt in Panik und in Depression, sondern dann erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Ja? Diese ganzen Dinge zeigen, dass letztlich die antichristlichen Entwicklungen immer stärker werden, die Welt dem Ende, dem Gericht entgegenreift. Aber für uns zeigen sie, unser Herr Jesus kommt bald. Wir erwarten ihn und hoffen auf ihn. Und er will auch diese kleine Schar von treuen Gläubigen stärken in dieser letzten Stunde, bis er wiederkommt. Damit möchte ich schließen und wir wollen noch zum Abschluss miteinander beten. Ach, lieber Herr Jesus Christus, ja, das ist ein ernstes Thema gewesen, das wir miteinander betrachten mussten. Und es ist erschreckend, wie viele Menschen, die sich Christen nennen, die sich zu dir bekannt haben, abgezogen werden von diesen Verführungsgeistern der Charismatik, ja, in einen falschen Gottesdienst, zu einem falschen Jesus, zu einem falschen Geist hin. Und wir können dich nur bitten, dass du dich da noch erbarmst und dass du noch viele aufwächst. Danke, dass auch unter uns manche sind, die du schon aufgeweckt hast, die du herausgeführt hast aus diesem endzeitlichen Betrug. Und wir bitten dich ernstlich, lass es doch geschehen, dass noch viele Gläubige aufwachen und erkennen, dass sie da falsch sind in dieser Bewegung, dass sie erkennen, was echter Glaube und echte Nachfolge und echtes Geisteswirken bedeutet und es unterscheiden können von dieser Fälschung, von dieser Verführung. Wir bitten dich ernstlich darum, dass du Gnade gibst und da noch viele auch aufwachen lässt, die noch gar nicht bekehrt und wiedergeboren sind, die ja mitlaufen in diesen falschen christlichen Strömungen, ohne überhaupt das echte Evangelium je gehört zu haben. Auch solche kannst du doch noch anrühren und ihnen die biblische Botschaft offenbar machen und sie zur Umkehr führen. Wir bitten dich ganz herzlich, dass du doch mitten in diesen endzeitlichen Verführungen noch wirkst und viele noch herausführst, dass du aber auch uns stärkst, dass wir angesichts solcher Irrtümer uns umso näher und fester an dich halten, Herr, an unseren treuen, wunderbaren Herrn, der uns erlöst hat mit seinem Blut, der uns seinen Geist gegeben hat, sein Wort gegeben hat. Schenke, dass wir an deinem Wort wirklich festhalten und es studieren und erforschen und die gesunde Lehre ergreifen, die du gegeben hast, gerade auch in den Briefen des Neuen Testaments, Herr. Lass uns das studieren und schenke du Gnade, dass wir einfach auch erleben, wie du uns klare Orientierung gibst in unserem persönlichen Leben, in unseren Gemeinden, Herr. Ja, dass wir dich erwarten dürfen, den bald wiederkommenden Herrn, und dir treu dienen dürfen, bis wir einmal in der Himmelsherrlichkeit auch dafür den Lohn empfangen. Wir danken dir, Herr. Wir preisen deine Gnade, deinen Sieg über all diesen endzeitlichen Verführungen. Du bist der Sieger. Du wirst einmal in Herrlichkeit offenbar werden. Und wir dürfen die Hoffnung haben, zu dir in die Herrlichkeit einzugehen. Wir preisen dich dafür und rühmen deinen wunderbaren Namen. Amen.